Kapitel 10 Tora, Roden der Zolltrall. Die Funksignale hatten eine Mittelfrequenz von 200 GHz, gehörten also in den Bereich des Mikrowellenspektrums. Auf diesen Wellenlängen arbeiteten viele Kommunikationsnetze der Menschen, insbesondere die der terranischen Flotte. Wenngleich es immer wieder zu Unterbrechungen und Verzerrungen kam, war klar zu erkennen, dass sich die Impulse wiederholten. Das war ein deutliches Indiz für einen Not- oder Hilferuf. Tora, Roden der Zolltrall, hatte die Magellan und die Gruppe um Perry Roden informiert, die Entsendung von Verstärkungen, die man ihr daraufhin angeboten hatte, allerdings abgelehnt. Dass sie es mit einer Falle zu tun hatten, schloss die Akonidin aus. Was sollte so ein Hinterhalt derart weit draußen im intergalaktischen Leerraum bezwecken? Für wen wäre er gedacht? Viel wahrscheinlicher war, dass sich tatsächlich jemand in Not befand. Womöglich die Hammermesch, die vor kurzem noch vor Ort gewesen sein mussten, um Fares auf den Sprung in die Milchstraße vorzubereiten. Wenn es Überlebende gab und Toras Team sie aufspürte, würden sie endlich erfahren, was passiert war. Der Extrasinn stimmte ihren Schlussfolgerungen zu. Das weitere Fortkommen wurde schwieriger, nachdem sie in einen Bereich vordrangen, der merklich größere Zerstörungen aufwies. Auch das erschien der Akonidin nur logisch. Die meisten Energieerzeuger der Kontore lagen in deren Basisplatten. Wenn die Schäden durch Plasmaexplosionen entstanden waren, mussten sie also im unteren Teil des Spitzkegels am ausgeprägtesten sein. An mehreren Stellen ging es ohne den Einsatz der Desintegratoren nicht mehr weiter. Tora überließ John Marshall den größten Teil der Arbeit, behielt währenddessen lieber die Umgebung im Auge. Bisher war alles gut gegangen. Aber das Nachlassen der Konzentration war einer der größten Feinde des Einsatzerfolgs. Je länger nichts geschah, desto verlockender war die Versuchung zu glauben, dass es weiterhin so bleiben würde. Schließlich erreichten sie eine Schleuse, die auf einen langgestreckten, fast 5 Meter breiten Korridor führte. Und dort herrschte eine atembare Atmosphäre, eine angenehme Temperatur von knapp über 20 Grad Celsius sowie eine erdähnliche künstliche Schwerkraft. Rechts und links des Gangs reihten sich Quader aneinander, die zunächst wie große Aquarien aussahen. Sehr schnell wurde jedoch klar, dass es sich dabei um die gesuchten Unterkünfte der Hammermesch handelte.
»Bei der großen Karotte!«
stieß Gugi hervor, der als erster seinen Helm geöffnet hatte, noch bevor Tora es ihm erlaubt hatte. Er schwebte vor einem der transparenten Quader, die allesamt zum Gang hin offen waren, und starrte mit weit aufgerissenen Augen hinein. Tora schloss zu ihm auf und erkannte sofort, was den Mausbiber so sehr entsetzt hatte. Der Anblick, der sie erwartete, war alles andere als angenehm. Im Zentrum des Quartiers lag eine kreisförmige Vertiefung. Den Rest der Einrichtung spartanisch zu nennen, wäre eine Übertreibung gewesen. Neben der Bodenschale gab es lediglich einige Schläuche, die aus dem Boden kamen und in der Wanne endeten. Tora wusste, dass die Hammermesch in sogenannten Ruheschalen saßen und schliefen. Bei Bedarf wurden darin spezielle Flüssigkeiten eingeleitet, die, je nach Beschaffenheit, der Körperhygiene, Pflege oder Nahrungsaufnahme dienten. Zu diesen und ähnlichen Themen hatte es viele Beiträge im Mesh gegeben, wobei die Schneckenwesen stets offen und mitteilungsfreudig gewesen waren. Im Interesse des kulturellen Austauschs, wie der Hammermesch-Anführer Kjauras bei jeder sich bietenden Gelegenheit betont hatte. Im aktuellen Fall lag das Schneckenwesen 1,5 Meter neben der Ruheschale seines Quartiers. Es sah aus, als sei es mit letzter Kraft herausgekrochen und auf halbem Weg, wohin auch immer, gestorben.